Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Es ist Freitag, 27. März 2026. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast der Ruhrnachrichten aus, für und über Castrop-Rauxel. Ich heiße Tobias Weckenbrock und sage schön, dass ihr dabei seid. In unserer, ich sag mal, guten halben Stunde schauen wir heute unter anderem auf die Zukunft der Suchtberatung in der Stadt, die für viele Betroffene gerade auf der Kippe steht. Außerdem gibt's Einblicke hinter Gefängnismauern, denn die JVA Castrop-Rauxel lädt bald zu Führungen ein und es gibt noch intimere Einblicke in eine andere JVA, die in Bochum. Darüber spreche ich gleich mit meinem Studiogast Ronny von Wangenheim. Und ich habe Lars Biermann natürlich wieder da, damit wir ein bisschen die Scheinwerferlicht richten auf das, was im Sport in Castrop-Rauxel so passiert. Und da geht es wieder um einen Nationalspieler unter anderem. Jetzt starten wir aber erstmal mit den Kurznachrichten aus unserer Stadt. Offene Tür. Die JVA Meisenhof in Ickern öffnet im April ihre Türen für interessierte Bürgerinnen und Bürger. Geplant sind mehrere Führungen durch die Anstalt, bei denen es Einblick in den Alltag im offenen Vollzug gibt. Dabei geht es unter anderem um die Sicherheitskonzepte, um die Arbeit der Beschäftigten und ganz zentral das Thema Resozialisierung von Gefangenen. Die erste Führung ist für den 15. April um 15 Uhr angesetzt und dauert dann rund 2 Stunden. Die Teilnahme daran ist kostenlos, man muss sich allerdings vorher anmelden. Und zwar bis zum 13. April, also 2 Tage vorher, per E-Mail bei der JVA Castrop-Rauxel. Wichtig ist, mitmachen dürfen nur Volljährige. Insgesamt stehen in der JVA in Ickern ja rund 600 Haftplätze zur Verfügung. Die Führungen sind auch Teil des 100-jährigen Stadtjubiläums. Schulen. In Castrop-Rauxel gibt es Bewegung bei der Schulwahl für die weiterführenden Schulen. Besonders auffällig dabei, die beiden Gymnasien haben sich bei den Anmeldezahlen jetzt wieder angeglichen. Während es in den vergangenen Jahren deutliche Unterschiede gab, liegen Adalbert-Stifter-Gymnasium und Ernst-Barlach-Gymnasium jetzt fast gleich auf. Insgesamt wurden in diesem Jahr 612 Schülerinnen und Schüler an den Schulen angemeldet. Gleichzeitig bleibt aber der Druck auf die Gesamtschule hoch, vor allem die in Ickern. Die war erneut stark nachgefragt, am meisten bei allen Eltern, wenn man alle Schulformen betrachtet, und musste einige Kinder ablehnen. Ein Teil davon konnte aber innerhalb der Stadt wechseln und hat dann noch einen Platz an der Willy-Brandt-Schule bekommen. Suchtberatung. Die Suchtkrankenhilfe des Diakonischen Werks in Castrop-Rauxel, genauer in der Altstadt am Biesenkamp, ist ungewiss. Das sorgt bei Betroffenen für große Sorgen. Hintergrund ist die weiterhin offene Finanzierung der Einrichtungen am Biesenkamp. Menschen wie der 57-jährige Dirk B., der bei uns in der Redaktion zu Gast war, und der dort Unterstützung im Kampf gegen seine Alkoholsucht erfährt, steht sehr viel auf dem Spiel. Er sagte uns ganz offen, ohne die Beratung, die er dort bekommt, hat er Angst, den Weg nicht alleine weitergehen zu können. Die Einrichtung begleitet rund 400 Betroffene wie Dirk, bietet ihnen Gespräche und Gruppenangebote und hilft auch bei ganz praktischen Dingen im Alltag. Aktuell laufen aber offensichtlich Gespräche zwischen der Stadt und dem Kreis. Eine endgültige Lösung gibt es aber noch nicht. Für viele bleibt die Situation deshalb belastend, auch für die Mitarbeiterinnen der Diakonie. Biergarten. Im Moselbachpark in Waltrop gibt es eine Alm. Die Alm im Moselbachpark heißt sie und die wird eigentlich immer von Gastronomen aus Waltrop und Umgebung betrieben. In diesem Sommer wird das Haus Hölter dort den Betrieb übernehmen. Familie Philipp, also um genau zu sein, aus Becklem, die übernehmen den Betrieb. Das ist jetzt in dieser Woche bekannt geworden, nachdem die Politik im Waltropper Fachausschuss sich in der vergangenen Woche dazu entschieden hatte. Geplant ist dort also eine Art Biergarten unter dem Namen Hölthos Moselbach-Schenke, der jeweils für 3 Monate im Jahr öffnen soll. Die Gäste können sich dann auf ein Selbstbedienungsangebot einstellen, wie das für bayerische Biergärten ja vollkommen üblich ist. Es soll unkomplizierte Gerichte geben, also Flammkuchen oder andere Klassiker. Die Stadt Waltrop hat den Betrieb jetzt zunächst für 3 Jahre an Familie Philipp vergeben. Fahndung. Die Polizei in Castrop-Rauxel sucht aktuell nach einer mutmaßlichen Betrügerin und bittet dabei auch die Öffentlichkeit um Hilfe. Die Frau soll sich als Bankmitarbeiterin ausgegeben haben, um an die EC-Karte einer 91-jährigen Castrop-Rauxlerin zu kommen. Mit dieser Karte und der dazugehörigen PIN hob sie dann anschließend Bargeld an einem Automaten der Sparkasse in Henrichenburg an der Freiheitsstraße ab. Laut Polizei war das ein 4-stelliger Betrag. Jetzt hat die Polizei Fotos aus der Überwachungskamera veröffentlicht, die die Frau am 5. August 2025 bei der Tat zeigen sollen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Wenn ihr die Fotos sehen wollt, schaut vorbei auf ruhrnachrichten.de/castrop oder rn.de/castrop. Dort haben wir eine Meldung veröffentlicht, in der man die Bilder sehen kann. Mein erster Gast heute bei mir im Studio ist Ronny von Wangenheim. Moin.
Hallo.
Mann, dich habe ich hier lange nicht mehr gesehen bei uns im Podcast. Was ist los? Wo warst du eigentlich die ganze Zeit?
Naja, überall und nirgendwo, würde ich sagen.
Und du hast gesagt, als du hier reinkamst, Mensch, hier sieht es ja ganz anders aus.
Genau, ich bin ja zum ersten Mal hier in diesem schönen neuen Studio. Das sieht gut aus.
Wir haben einen schönen blauen Teppich, der macht den Sound noch ein bisschen besser. Wir haben hier einen großen Bildschirm hängen, wir haben einen neuen Tisch, helles Licht, alles perfekt eigentlich, um jetzt ins Spotlight zu rücken. Das Thema, für das wir dich heute hier haben, und das hat ein bisschen was mit Stadthistorie zu tun, beziehungsweise über eine stadthistorische Geschichte kamst du auf einen interessanten Menschen und dieser Mensch hat dir dann noch was anderes Interessantes erzählt. Also lass uns mal mit der Stadtgeschichte anfangen. Wir recherchieren ja zu 100 Jahre Castrop-Rauxel und du ganz explizit zu 100 Jahre, was war das nochmal?
Hartbad Süd,
ja, genau. Unser Freibad, das kein Freibad mehr ist.
Das ehemalige Freibad. Vor 100 Jahren, im September ist es dann 100 Jahre her, ist das eröffnet worden, genau. Und da sammeln wir schon eine geraume Zeit Erinnerungen von Menschen. Wir gucken aber auch im Archiv nach, wie war es damals überhaupt, was für eine Situation war es. Aber es melden sich auch Menschen bei uns und sagen, Mensch, ich habe noch Fotos von damals oder ich habe Erinnerungen von damals, ich habe noch meinen Fahrtenschwimmer. Ja, und deren Geschichte erzählen wir und ja, die Menschen mögen das gerne lesen und hören.
Wenn du so die Geschichten hörst, würdest du dann auch sagen, die Castrop-Rauxler, die lieben ihr Parkbad eigentlich immer noch, obwohl es inzwischen ja längst kein Schwimmbad mehr ist, sondern eine Veranstaltungsfläche für Konzerte und für die tolle Gastronomie da.
Absolut. Also vor allem natürlich diejenigen, die das noch miterlebt haben und dort geschwommen sind. Also es sind natürlich vor allem ältere oder Mittelalter Menschen, die sich bei uns melden und die sagen, Mensch, ich war jeden Sommer da und die haben noch den Pommesgeruch und den Chlorgeruch und was weiß ich in der Nase. Wobei ich jetzt gerade gelesen habe, dass vor 100 Jahren, da war es reines Quellwasser, was da reingeleitet wurde. Und erwärmt wurde das Wasser nur durch einen Vorwärmteich, durch Sonne. Also krass, wie sich das alles verändert. Ja, und jetzt ist es kein Freibad mehr.
So, und da hast du jetzt mit jemandem gesprochen, der hatte sich gemeldet, weil er über das Parkbad erzählen würde. Und wie das dann so ist, wenn wir Journalisten anfangen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, dann stellen wir ja super viele Fragen. Und irgendwie seid ihr da auf ein ganz anderes Thema noch zusätzlich gekommen.
Genau, genau. Und das ist ja eigentlich das Tolle auch an unserem Beruf, ne? Dass wir immer wieder interessante Menschen kennenlernen, die auch Tolles und Verrücktes zu erzählen haben. Und das hier war jetzt auch eine besondere Geschichte. Und zwar ist das ein Mann, der... Ralf heißt er, er wollte seinen Nachnamen nicht so gerne hören, weil er sagt, es kennen mich immer noch Leute, die da rauskommen, wo ich gearbeitet habe, nämlich aus dem Knast. Und er hat in der Krümmelde gearbeitet, so nennt sich ja die Justizvollzugsanstalt in Bochum. Und das ist jetzt nicht so wie hier im Meisenweg, so nette Gefangene, die so auf offenem Vollzug sind, sondern da sind auch die richtig schweren Jungs. Da waren früher auch RAF-Terroristen, haben da eingesessen. Und da war er halt, ja, viele Jahre Wärter, wie er selber sagt.
Okay, das sind ja, ist ja der Knast am Stadion, ne? Auch?
Ja, so also in der Nähe vom Stadion.
Fußballfans,
genau.
Die kennen sich da ja, ja aus. Wenn man zum Ruhrstadion fährt, dann genau. ist man quasi, steigt man zwischen Stadion und dem Gefängnis aus, ja. aus der ja. Straßenbahn. Ja, wir haben ja viel über den Knast JVA Castrop-Rauxel geschrieben und gesprochen. Ich hatte hier zuletzt auch Gäste, super interessante Einblicke. Ist für uns auch natürlich eine eigene Welt, weil wir da ja auch nicht immer drin sind und auch nicht immer reinschauen können. Aber du hast es selbst schon gesagt, in Abgrenzung, das ist ein offener Vollzug und da gehen die Leute ja auch rein und raus. Die Häftlinge gehen zum Teil arbeiten, dürfen auch mal einkaufen gehen. Das ist in Bochum ganz anders. Da gibt es hohe Mauern, Zäune, Stacheldraht, Kameras, alles Mögliche. Und das war wahrscheinlich früher auch schon so. Was hat der Ralf denn erzählt? Also ist es ein schöner Job gewesen oder ein sehr, sehr heftiger Job?
Also man muss dazu sagen, dass er ein Mensch ist, der Humor hat, der gerne lacht, der auch ja, der auch eine andere Karriere hat. Als Zauberer hat er gearbeitet, als er jung war. Und ich glaube, das hat ihm, das hat auch geholfen ihm bei diesem Beruf. Aber man muss auch sagen, er ist dann vorzeitig ausgeschieden, dienstunfähig. Er war zwischendurch mal Jahre dienstunfähig, weil er eben auch posttraumatische Belastungsstörungen hatte. Weil er sagt, es hält eigentlich keiner über die Jahre aus. Das Leben dort im Knast ist halt auch ja, ein hartes, würde ich mal sagen.
Hat er dir da konkrete Vorfälle auch geschildert, die er da miterleben musste? Oder?
Ja, ja. Also er hat wohl gleich am Anfang, als er anfing, das war so in den 80er Jahren, hat er direkt ein paar sehr heftige Erlebnisse gehabt. Danach nannten ihn alle nur noch Panik. Das war dann sein Spitzname. Der ist ihm geblieben, weil auch die seine Kollegen sagten, Mensch, du ziehst das Unheil an. Das heißt also, es waren zum Beispiel ein Häftling, der sich in seiner Zelle oder mehrere Häftlinge, die sich in ihrer Zelle angezündet haben, weil sie halt auf diese Weise ja ausbrechen wollten, weil dann eben sie hofften, dass ein Beamter, ein Wärter kommt und die Zellentür aufschließt. Das war da nicht so. Was eine der heftigsten Geschichten war, da war er bei einer Bewachung im Krankenhaus. Da waren vier Gefangene im Krankenhaus. Das gibt's ja auch zwischendurch, dass die nicht nur in dem internen Krankenstation behandelt werden können. Ja, und da kamen dann wohl irgendwelche Rocker vorbei und sahen da, dass da Gefangene lagen und haben gedacht, die befreien wir mal. Und die sind dann auch massiv angerückt und einer von denen hat den praktisch, ja, dem Ralf eine Messe an den Hals gehalten und der war auch da selbst in Panik und hat überlegt, wie komme ich hier raus oder wie vor allen Dingen merkt der Rocker nicht, dass ich hier noch eine Pistole in meinem Hosenbund habe, die er sich vielleicht auch noch greifen kann. Und das war eine ganz wilde Geschichte. Krass auch, weil die Gefangenen eigentlich selber gar nicht, die wollten gar nicht fliehen. Also die Rocker hatten das selber für sich überlegt, sodass die hinterher die Gefangenen mit zusammen mit den Wärtern und Polizei, die dann anrückte, gemeinsam ausgebrochen sind sozusagen aus dem Krankenhaus und sich gerettet haben. Aber für ihn war das halt zum Beispiel eindeutig eine Geiselnahme, die ihn belastet hat und die ihn eben mit anderen Erlebnissen Jahre später auch eingeholt hat.
Habt ihr denn nur über das Schlechte gesprochen oder hat er auch was Lustiges oder Humorvolles oder Schönes erlebt?
Ja, also er war wohl selber so ein Typ, der lustig war, der auch dann eben auch mal so ein bisschen gezaubert hat zur Not. Die Gefangene fanden das wohl auch immer toll, wenn er war auch manchmal im Fernsehen damit. Er hat dann zum Beispiel für den WDR damals hat er das Hütchenspiel erklärt. Gerade so kurz vor der Urlaubszeit für so einen Beitrag. Und das kam natürlich gut an im Knast. Ne? Und er sagte, er war immer so ein Ehrlicher. Und die Leute haben ihn auch ehrlich angesprochen. Also es gab natürlich auch heitere Erlebnisse. Er sagt selber, es gab tolle Tage, es gab schlechte Tage. Aber insgesamt belastend halt.
Ich wittere gerade schon die dritte Geschichte mit dem Protagonisten, wie wir dann immer sagen. Er könnte ja mal über seine Karriere als Zauberer berichten.
Ja.
Vielleicht kriegen wir ihn dazu auch nochmal.
Die war auch verrückt, weil er hätte fast mal die Chance gehabt, berühmt zu werden. Es gibt ja Menschen vielleicht, die sich noch erinnern, dass es mal so ein Travestie-Duo Mary und Gordy gab. Auch so in den 80er, 90er Jahren waren die sehr berühmt und er trat halt in Diskotheken auf, im Tarmcenter zum Beispiel in Bochum, in anderen Läden, die in der Zeit offen waren. Und Gordy hat ihn dann gefragt, ob er mit ihm dann auch eine Fernsehserie, eine 10-teilige machen wollte, sollte schon nach nach Zürich fahren und irgendwo sollten Aufnahmen stattfinden. Und dann ist aber leider Gordy, der sich damals schon von Mary getrennt hatte, gestorben, sodass dieser Plan nicht mehr zum Zuge kam. Sonst wäre er noch berühmter geworden, der Ralf.
Sehr schön. Also, unser journalistisches Leben ist bunt. Wir werden all das berichten, vielleicht die Zauberkarriere nicht, weiß nicht, vielleicht hakst du da nochmal nach. Aber übers Parkbad natürlich, damit waren wir ja in dieses Gespräch eingestiegen.
Genau.
Da haben wir schon mehrere Teile auch veröffentlicht. Das heißt, wer da mal eintauchen möchte, eintauchen, tolles Bild, in die Geschichte des Parkbads Süd in Castrop, der kann das tun auf rohnachrichten.de und da ist auch erschienen unsere Geschichte aus dem Knast, aus der JVA Krümmede in Bochum. Die hat uns Ronny von Wangenheim erzählt nach dem Gespräch mit Ralf. Ich danke dir auf jeden Fall dafür, dass du uns hier auch einen kleinen Einblick gegeben hast und dann wünsche ich mir natürlich, dass es nicht so lange dauert, bis wir uns hier wiedersehen, Ronny.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich das ergänzen kann, wenn es Menschen gibt, die sich noch irgendwie an spezielle Dinge im Parkbad erinnern, als es noch ein Freibad war oder auch vielleicht, weil sie dort das erste Ehepaar waren, das dort geheiratet hat oder mit die Gastronomie eröffnet hat. Es gibt ja viele Sachen zu erzählen, dann gerne melden. Wir freuen uns und berichten weiter bis zum Jubiläumswochenende, was im Parkbad Süd im September gefeiert werden wird.
Also bis dahin gehen noch ein paar Wochen ins Land.
Genau.
Fließt noch ein bisschen Wasser die Emscher runter. Erreichen könnt ihr uns am besten, und das kann man sich hier in diesem Podcast eigentlich am besten merken, unter der E-Mail-Adresse podcast@ruhrnachrichten.de, also P-O-T-T-C-A-S. @ruhrnachrichten.de. Wir geben das dann einfach an Ronny weiter und die wird sich dann vertrauensvoll an euch wenden, wenn ihr noch was beizutragen habt. In diesem Sinne, ich danke dir, Ronny. Ciao.
Immer gerne. Ciao.
Bei unserem zweiten Thema geht es um Sport und wenn wir über Sport reden, dann ist ein Mann nicht weit und das ist der Lars Biermann. Ich grüße dich, Lars.
Hallo, Tobi.
Mahlzeit.
Mahlzeit.
Wir haben Mitte, Ende März, jetzt kommen die Osterferien und in dieser Woche ist eine interessante Nachricht zu uns gekommen, die einen Castrop-Rauxeler Fußballprofi betrifft, die ehrlich gesagt mich tatsächlich überrascht hat. Es geht um Chris Führig und der könnte plötzlich wieder Kandidat sein für ein großes Turnier, oder?
Ja, das ist zumindest so ein bisschen seine letzte Chance, sich doch nochmal zu zeigen. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Er wurde jetzt, also Chris Führig, unser Castrop-Rauxler Fußballprofi, wurde jetzt in den Nationalmannschaftskader von Bundestrainer Julian Nagelsmann berufen für die anstehenden beiden Länderspiele. Wir haben ja gerade Länderspielpause. Ich glaube, wir spielen Freitag gegen die Schweiz und dann Montag gegen Ghana. Korrigiere mich, wenn es falsch ist.
Wenn du das sagst, kann das ja eigentlich nicht falsch sein.
Nee, genau, so ist es auch ziemlich sicher. Ja, und eigentlich war Chris ursprünglich nicht nominiert. Jetzt haben sich aber Alexander Pavlovic vom FC Bayern München und Felix Metscher von Borussia Dortmund abgemeldet, sind nicht am Montag nach Herzogenaurach ins DFB Basecamp oder wie das auch immer heißt, gereist, sondern halt Chris Führig vom VfB Stuttgart.
So, ist das denn jetzt schon ein Fingerzeig auf den Sommer, auf den Kader für die Fußball-WM oder ist das ehrlich gesagt jetzt eher so, dass man jetzt gerade nimmt, was man bekommt und die wirklichen Kandidaten sich vielleicht noch schonen oder so?
Naja, also das ist so ein bisschen durchwachsen. Also wenn man auf den Kader schaut, da sind schon die, sag ich mal, guten Jungs dabei. Also man sieht Florian Wirtz, man sieht Kai Havertz, so, das sind ja alles Spieler, die schon mal den Ball getreten haben. Wenn man schaut, wer nicht dabei ist, fällt natürlich direkt Jamal Musiala auf, der fehlt. Ich glaube, das ist mehr so eine Vorsichtsmaßnahme, der immer noch so ein bisschen an seinem brutalen Bruch oder was da war, an seinem Fuß laboriert. Und also man hat schon auf solche Leute dann auch verzichtet. Also man kann davon ausgehen, dass zum Beispiel ein Jamal Musiala, wenn er dann fit ist, zur WM eher nominiert wird als Chris Führig. Und man sieht ja auch, es brauchte dann erstmal die beiden Absagen von Pavlovic und ein Matcher, bis Chris halt irgendwie reingerutscht ist.
In der Sportredaktion beobachtet ihr natürlich auch die Entwicklung von unseren Jungprofis. So ganz jung ist er auch nicht mehr. Älter als du, glaube ich sogar, ne?
Wer? Chris? Der
Chris,
ja. Ja, auf jeden Fall.
Was hat das eigentlich ergeben, diese Beobachtung? Er war ja in der Supersaison des VfB Stuttgart eine der Stützen der Mannschaft, als der VfB, ich sag mal, zumindest in den Meisterschaftskampf phasenweise eingegriffen hat. In der vergangenen Saison waren die Stuttgarter dann nicht mehr so erfolgreich. Wie war es da bei Chris eigentlich?
Ja, genau. Also er ist ja voll durchgestartet in dieser Supersaison, wie du gesagt hast. Da hat er sich dann auch das erste Mal, ich glaube im Oktober 2023, in den Nationalmannschaftskader gespielt. Das war ja dann unter Julian Nagelsmann oder ist ja bis heute noch irgendwie so ein Trend, dass neben den Bayern-Spielern gerade Spieler vom VfB Stuttgart irgendwie super beliebt sind. Ich glaube, es wurden ja jetzt, also es wurden Führig und Angelo Stiller nachnominiert. Damit sind es jetzt, glaube ich, 6 Stuttgarter und auch 6 Münchener im aktuellen DFB-Kader für jetzt die Länderspielpause. Und
keine Schalker, ne? Was ist denn da los?
Ja, bodenlos. Aber bald wieder. Bald. Wir sind in Bosnien-Herzegowina dafür gut
vertreten. Ja, stimmt.
Ja, und da hat er sich ja Ende 2023 dann reingespielt und sich auch damals dann ein Ticket für die Heim-EM ziehen können. Und nach der Heim-EM 2024 ging es gerade dann halt auch, wie gesagt, das vergangene Saison für ihn nicht mehr so steil bergauf, wie es vorher war. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, gepiekt hat Chris Führig bei einem Marktwert von 28 Millionen. Das war ungefähr so zu der Zeit. Das ist ziemlich viel.
Das stimmt.
Jetzt gerade laut Transfermarkt sei er 10 Millionen Euro wert. Das ist deutlich weniger als die 28. Er hat vergangene Saison insgesamt 6 Scorer erzielt in der Bundesliga. Er kommt allein jetzt schon in der Bundesliga und wir haben noch, glaube ich, 10 Spieltage oder so auf über 10. Also ich glaube, es sind 4 Tore, 6 Vorlagen. Irgendwie, es müssten genau so sein.
Also ist er aus dem Delle raus.
So er ist jetzt schon, also ist zum jetzigen Zeitpunkt schon scorermäßig besser als in der vergangenen Saison, hat sich damit den Weg auch zurückverdient, kann man so sagen, weil man rein auf die Zahlen guckt. Und er ist halt natürlich so ein Spielertyp, der im DFB-Kader sonst nicht so vertreten ist. Ne? Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, als er dann zur EM nominiert wurde. Julian Nagelsmann hat damals an ihm seine, auf der PK war es glaube ich, Zitat, zuppeligen Bewegungen gelobt. Also er ist halt so ein Dribbler, so ein schneller Flügelspieler, wo mir jetzt tatsächlich nicht so viele einfallen würden im DFB-Kader, die genau diesen Spielertypen haben.
Jetzt ist ja meine These, wenn er jetzt 2 richtig bleibende Spieleindrücke hinterlassen könnte, wenn er denn überhaupt zum Einsatz kommt, auch das ist natürlich fraglich, dann würde er tatsächlich vielleicht doch nochmal ein Kandidat fürs Turnier. Und das würden wir ihm natürlich auch sehr wünschen. Ne?
Voll. Also wirklich, es kommt darauf an, wie viele Chancen er bekommt. Ne? Wenn er jetzt irgendwie gegen Schweiz in der 85. erst eingewechselt wird, schwierig. Oder halt gar nicht eingewechselt wird. Wenn er aber mal so eine Halbzeit kriegt und dann auch anfängt zu scoren für die Nationalmannschaft, das ist ihm bisher noch nicht gelungen. Warum nicht? Und vielleicht auch gerade jetzt im Saisonendspurt in der Bundesliga. Stuttgart hat er, glaube ich, auch noch Ambitionen auf die europäischen Plätze, sich da zu verbessern, wenn er da auch nochmal einen aufspielt. Ich meine, sein Teamkollege Dennis Undav macht's vor, wie man sich mit vielen Toren und guten Leistungen zurück in die Nationalmannschaft spielt. Und ja, vielleicht können sie ja noch im Bundesliga-Endspurt ein Duo bilden, was ja sich für Julian Nagelsmann empfiehlt. Er mag offensichtlich Spieler des VfB Stuttgart und das könnte Führigs Vorteil werden.
So, Daumen sind gedrückt. Wir wollen noch einmal den Scheinwerfer von der großen Bühne hier aufs Lokale richten, weil das ist ja eigentlich unser Hauptschwerpunkt, wo ihr euch auch immer tummelt auf den Plätzen. Wir hatten, ich weiß nicht, in einem der letzten Gespräche hier über den Wacker-Coach Toni Molina noch so geschwärmt. Also Wacker Oberkastrop, Westfalenligist, also höchstspielender Club. Und jetzt hat mich vollkommen überrascht, dass es schon wieder einen Trainerwechsel geben wird, ne?
Ja, das hat uns, glaube ich, alle überrascht. Du sagst, wir haben über Toni Molina geschwärmt und das könnte ich auch immer noch machen. Also mit Toni Molina kann man nur schwärmen. Aber ab Sommer wird er nicht mehr Trainer des SV Wacker Oberkastrop sein. Er bringt die Saison jetzt noch zu Ende. Und die Gründe sind relativ offensichtlich. Also es hat nichts Sportliches zu tun, es hat auch nichts mit dem Menschlichen zu tun. Ich glaube, alle lieben Toni Molina beim SV Wacker und auch Toni Molina liebt den SV Wacker. Er ist halt Rheinländer, er kommt aus dem Rheinland, er fährt jedes Mal eine echt weite Strecke hier ins Ruhrgebiet Und ja, das ist einfach nicht mehr für ihn stemmbar.
Hast du keine Wohnung für ihn hier?
Bei ja, euch vielleicht?
Ich glaube,
am Engelsburgplatz? Ja, wir könnten sicher eine finden, aber ich glaube, das gibt Ärger mit seiner Familie. Die hat er ja dann auch noch im Rheinland. Und da ist er, glaube ich, auch relativ heimatverbunden auch noch. Auch wenn ich, glaube ich, mal mit ihm darüber gesprochen habe, dass ihm das Ruhrgebiet schon ein bisschen was angetan hat. Also gefällt ihm ganz gut. Ja, das zerschlägt sich allerdings dann schon wieder im Sommer und Wacker hatte prompt einen Nachfolger parat.
Der heißt auch Toni.
Ja, sie titelten selber, Toni folgt auf Toni. Also sie heißen ja beide eigentlich gar nicht Toni, sondern es ist Antonio Molina und jetzt dann der Nachfolger ist Antonio Skotziampassis, der von der Spielvereinigung Erkenschwick kommen wird. Dort ist er jetzt gerade sportlicher Leiter, wird dann im Sommer das Traineramt beim SV Wacker übernehmen.
Und was kann man von dem halten?
Ja, sehr viel, glaube ich. Transfermarkt.de verrät, er ist ein A-Lizenz-Inhaber, was sehr gut ist auf diesem Niveau auf jeden Fall. Toni Kotzampassis ist ein echter Castrop-Rauxler, der wohnt in der Stadt, der kommt aus der Stadt, ist sehr bekannt in der Stadt. Ich habe ungefähr vor 1-2 Stunden noch mit ihm gesprochen und er freut sich auch sehr, wieder hier zu sein. Er wohnt immer noch hier, aber er musste dann halt immer nach Erkenschwick fahren für die vergangenen, also seit 2023, dann für die vergangenen 3 Jahre. Das macht er auch noch bis Sommer, also er bringt seinen Job in Erkenschwick zu Ende als sportlicher Leiter, plant den Kader mit dem Trainer zusammen, kümmert sich dort um alles. Ja, und ab Sommer wird er dann wieder an der Seitenlinie stehen, was er ja auch schon mal gemacht hat. Also er hat Trainererfahrung, hat in Aplerbeck beim ASC 09 Dortmund trainiert, hat auch schon Wacker Oberkastrop trainiert, das ist ungefähr 14 Jahre her, glaube ich. Ui, also das ist schon ein bisschen was. Hat beim SuS Mecklenburg gespielt, früher hat in der Jugend bei der Spielvereinigung Schwerin gespielt, ist heute 52 Jahre alt. Also
konntest du ihm im Gespräch schon rauslocken, ob er große Angst hat, dass er vielleicht nur Landesliga-Trainer sein wird, wenn die sportliche Talfahrt, also zumindest die Ergebnistalfahrt, sagen wir mal, weil sportlich lief es ja gar nicht so schlecht, glaube ich, wenn die so weitergeht, wird's eng für Wacker, oder?
Ja, Toni war vorhin sehr bedacht darauf zu sagen, er ist ab Sommer da. Jetzt gerade sind seine Augen vor allem halt in Erkenschwick, weil und sagt er, das sei er diesem Verein schuldig und er sei auch alte Schule, der da irgendwie seinen Job sauber zu Ende bringen will. Aber ich glaube, dieses Abstiegswort wird in Oberkastrop und dann auch der neue baldige Trainer niemals jemand in den Mund nehmen. Wir haben jetzt natürlich die so ein bisschen durchwachsene Situationen gehabt seit der Winterpause. Also es gab 2 Spiele, die ich gesehen habe, wo ich mir dachte, was haben die mit dieser Mannschaft gemacht? Sie haben Wiemelhausen und danach auch Hordel, den Tabellenführer, völlig an die Wand gespielt. Die hatten gar keine Chance, haben da jeweils 5 Tore geschossen, also völlig niedergemäht. Ja, und danach kamen erstmal wieder nicht so gute Ergebnisse. Jetzt gegen Horsthausen, ein Top-Team, spielen sie 45 Minuten überragenden Fußball, wie mein Kollege Hermann Klingsieg berichten konnte. Schießen aber kein Tor, schießen irgendwie 4-mal aufs leere Tor, gefühlt den Torwart an oder an den Pfosten oder daneben aus wenigen Metern und verlieren am Ende 0-1. Haben kein Glück, das sagte auch Toni Kotzian-Passes, er sagte, das bisschen, was er schon gesehen hat, hat er den Eindruck, das ist eine sehr, sehr gute, junge Mannschaft, die einfach sau viel Pech gerade hat. Und das ist auch so ein bisschen unisono das, was Toni Molina sagt. Der sagt, wir sind gut, aber haben einfach kein Glück.
So, Glück wünschen wir auch dem SV Wacker, denn wir wollen natürlich, dass zumindest mal ein Club da in der Westfalenliga bleibt. Das ist ja schon eine Spielklasse, wo man sich den Fußball sehr gut anschauen kann. Nicht, dass es in den anderen Ligen nicht auch gut zur Sache geht, aber da ist schon richtig Qualität dabei. Qualität bringt auch, und das ist so der letzte Ausblick jetzt vielleicht für heute, Michael Esser mit, auch ein Castrop-Rauxler. Wir wechseln zurück ein bisschen ins Profi-Business, weil er ist ja eigentlich auch ein Profi, hat jetzt aber, nachdem er schon, ich weiß nicht, vor 2 Jahren seine aktive Fußballerkarriere beendet hat, jetzt gesagt, ich höre auf beim VfL Bochum. Mit der Perspektive auf was Neues. Da können wir jetzt schon mal einmal die News verbreiten, für die es noch nicht wissen. Und dann habe ich gleich noch eine Ankündigung hier zu machen. Announcement.
Genau, ja. Michael Esser, das kam am Montag früh, hat das der VfL Bochum und das Talentwerk 1848, wie es dann heißt, also die Jugendabteilung des VfL, bekannt gegeben, dass ihr Bruno, wie sie ihn in Bochum nennen, den VfL verlassen wird im Sommer auf eigenen Wunsch. Wird er nicht mehr Torwarttrainer der U19 sein. Das war sein Job für die vergangenen 2 Jahre, seitdem er 2024 seine Karriere als aktiver Profi beendet hat. Ja, und kurze Zeit später, ich wollte ihn gerade anrufen, habe ich nochmal aufs Handy geguckt, hat der TuS Henrichenburg sich gemeldet und gesagt, jo, Michael Esser wird ab Sommer unser A-Jugendtrainer, wird da die A-Junioren, die U19 des TuS Henrichenburg übernehmen. Relativ naheliegend kann man natürlich direkt sehen, der Torwart dieser Mannschaft heißt auch Esser, Nachnamen, also das ist Michael Essers Sohn, trainiert da dann die Mannschaft von seinem Sohn.
Als Cheftrainer aber.
Als Cheftrainer, genau.
Also nicht nur den Torhüter, den er sich dann vornimmt, sondern tatsächlich die ganze Mannschaft.
Genau, ja, und das ist auch eine sehr gute Mannschaft. Sie spielen aktuell, ist das ein Jungjahrgang, der in der A-Jugend spielt, hat in der vergangenen Saison als B-Junioren-Jahrgang relativ knapp den Aufstieg in die Bezirksliga verpasst. Am Ende scheiterte man an der U17 des TuS Haltern am See, auch ein sehr guter Verein, also keine Schande da, sich dann in den Entscheidungsspielen irgendwie geschlagen geben zu müssen. Und ja, ich habe mit dem Vorsitzenden Carsten Fährmann gesprochen, der auch sagte, das ist ein richtig guter Jahrgang. Michael Esser wird sich den Jahrgang mal vorknüpfen und vielleicht noch besser machen und dann mal gucken, wo es mit dem Jahrgang hingehen wird. Und parallel kam dann auch aus dieser Pressemitteilung des VfL hervor, Michael Esser plant eine Torwartschule in Castrop-Rauxel zu eröffnen, zu gründen, wie auch immer man das dann nennen möchte.
Okay, du hast Gelegenheit, mit Michael Esser zu sprechen. Und zwar habt ihr einen Termin,
ja.
Bruno und Lars.
Ja, oder Langen und Langen, wie man möchte. Genau, ich treffe mich, also heute haben wir Mittwoch, morgen ist Donnerstag, morgen früh treffe ich mich mit Michael Esser im Vereinsheim vom TuS Henrichenburg. Da nehmen wir einen kleinen Vodcast auf, also so ein bisschen das, was wir beide hier gerade machen, nur dass meine Kollegin Katja Werland noch die Kamera draufhalten wird auf uns und man sich das Ganze dann auch noch im Video angucken kann. Ja, und da werde ich dann nochmal genauer mit Micha darüber sprechen, was er denn jetzt so vorhat, aber ich habe auch große Lust, mit ihm über seine Profikarriere zu sprechen, was er alles so erlebt hat. Ich bin mir sehr, sehr sicher, er hat ganz viele coole Geschichten zu erzählen. Ich glaube, wenn man mit Micha ins Plaudern kommt, dann kann das auch was richtig Cooles geben und das kann man sich dann ab Freitagabend bei uns auf der Seite in Gänze reinfahren, wenn man da Bock drauf hat.
Also ruhrnachrichten.de ist die Adresse, beziehungsweise RN Plus, wenn man es mal kurz sagt, das ist unsere App und das ist unsere Community. Wer also die Ruhrnachrichten-App mal runterladen will, der sollte nach diesen drei Buchstaben RN und, ach nee, zwei Buchstaben und ein Pluszeichen, nach diesen drei Zeichen mal im App Store suchen. Da muss man dann auch Mitglied werden. Das kostet im Moment nur 1 Euro und dann ist man für mehrere Monate dabei und kann im Prinzip alles lesen, was wir veröffentlichen. Und das Schöne ist, nicht nur lesen, sondern auch sehen und hören. Das heißt also, da wird man dann fündig. Wem das zu kompliziert ist mit der App, der geht einfach auf ruhrnachrichten.de. Da gibt es ein ähnliches Programm und auch euren Vodcast, also den von Lars Biermann und Michael Esser. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß, erstmal beim Interview und dann euch, liebe Hörer, beim Reinhören. Ich glaube, das lohnt sich und da bin ich ganz sicher auch dabei. In diesem Sinne, lieber Lars, drei Themen kompakt aufbereitet von dir und von mir. Ich hoffe, es war übersichtlich genug, dass man noch durchschauen konnte, worüber wir gerade eigentlich sprechen. Ich freue mich schon auf deinen Besuch in der nächsten Woche. Ach nee, Moment, da bin ich ja nicht da. Da triffst du dann Teve.
Ich freue mich auf Teve.
Sehr gut.
Und danach die Woche wieder auf dich, natürlich.
Perfekt, Lars, bis dann. Ciao.
Bis dahin.
Zum Schluss dieser Episode noch ein Tipp fürs Wochenende, beziehungsweise für die nächsten Stunden sogar. Im Bürgerhaus Bogies, nein, im Bürgerhaus ist das nicht, im Bogies neben dem Bürgerhaus, so ist es richtig, in der Castroper Altstadt, das ist das Jugendzentrum da, wird am Freitagabend, heute Abend 18 Uhr, der Dokumentarfilm Schwarze Adler gezeigt. Der Film beleuchtet Rassismus im deutschen Fußball mit sehr persönlichen Geschichten ehemaliger Nationalspieler wie Gerald Asamoah, Patrick Ovomoyela, Otto Addo und anderen. Los geht es mit der Präsentation des Films um 18 Uhr. Im Anschluss, so ab ungefähr 19 Uhr, gibt es dann eine Podiumsdiskussion, die das Gesehene einbetten soll. Dabei sind bekannte Gesichter aus dem lokalen Fußball dann auf der Bühne und sprechen mit Moderator Suhir Al-Lali über das, was sie in ihrem Alltag erfahren haben und das, was im Film dargestellt wurde. Die Veranstaltung ist Teil der internationalen Wochen gegen Rassismus. Sie setzt bewusst auf Austausch und Diskussion und klar ist, Der Eintritt ist frei. Los geht's um 18 Uhr in der Nähe des Marktplatzes. Damit sind wir am Ende der aktuellen Episode, Episode 215 des Podcasts. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr bis hierhin durchgehalten und zugehört habt. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst doch gerne mal ein Abo da. Ein Abo für den Podcast in eurer Podcast-App, wo ihr ihn gefunden habt. Oder, was noch besser für uns wäre, ein Abo bei den Ruhrnachrichten. Denn der Podcast ist Teil des Angebots der Ruhrnachrichten in Castrop-Rauxel. Und auf ruhrnachrichten.de erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen könnt. Dazu werdet am besten einfach Mitglied der Community RN+. Die nächste Folge gibt's dann wie gewohnt in der kommenden Woche, beziehungsweise, oh Moment, einen Ausblick darf ich noch geben. An diesem Wochenende wird es ziemlich wahrscheinlich noch eine Spezialfolge zu hören geben. Da hatte ich nämlich auch einen sehr sympathischen Gast, der nicht Teammitglied bei uns in der Redaktion ist. Also da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Und dann nächste Woche an dieser Stelle auf meinen Kollegen Teve Schäfer. Der ist in dieser Woche im Urlaub, ich in der nächsten. Insofern wird er das sicherlich gut und gerne für mich übernehmen. Bis dahin verabschiede ich mich hier am Mikrofon für euch, Tobias Weckenbrock, und sage herzlich Glück auf.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.